Liebe Brüder und Schwestern, ich möchte heute Morgen bei Ihnen zu der Frage sprechen, das Ziel unseres Weges, lohnt es sich? Dazu möchte ich das Bibelwort lesen aus Philipper 3, die Verse 13 und 14, zunächst nach der Luther-Übersetzung und dann nach der Elberfelder. Ich vergesse, was da hinten ist und strecke mich zu dem, das da vorne ist, und jage nach dem vorgesteckten Ziel, nach dem Kleinod, welches vorhält die himmlische Berufung Gottes in Christo Jesu. Nach der Elberfelder, vergessend, was dahinten und mich ausstreckend nach dem, was vorn ist, jage ich das Ziel anschauend oder gegen das Ziel hin, zielwärts, hin zum Kampfpreis der Berufung Gottes droben in Christo Jesu. Das Ziel unseres Weges, lohnt es sich? Wenn wir das Thema so formulieren, dann muss zunächst einmal die Frage gestellt sein, dürfen wir überhaupt so fragen? Das Ziel unseres Weges, lohnt es sich? Es ist zwar üblich heute, dass bei allem und jedem, bei jeder Unternehmung, bei jedem Einsatz von Kraft und Zeit und Geld und Energie sofort gefragt wird, lohnt es sich, oder wie man heute zu sagen pflegt, bringt's was? Und wenn es nichts bringt, dann lässt man es gleich von vornherein. Das ist üblich. Aber bei uns geht es ja um die andere Frage, ob man auf der Ebene des Reiches Gottes, auf der Ebene der Gemeinde Jesu so fragen darf, das Ziel unseres Weges, lohnt es sich? Das nicht eines Kindes Gottes, und das meinen viele, ist das nicht eines Kindes Gottes unwürdig, so zu fragen? Es gilt ja schon im Allgemeinen, man soll das Gute tun, weil es gut ist, nicht weil man eine Belohnung dafür erwartet. Und wie viel mehr sollte das dann so sein auf der Ebene des Reiches Gottes, dass wir das Gute tun, weil es gut ist, nicht weil wir auf irgendeine Art und Weise dann meinen, wir könnten eine Belohnung einstecken. Wir sollen doch aus Dank und Liebe handeln. Hat doch da der Petrus, wie wir im Evangelium lesen, den Herrn Jesus einmal rundheraus gefragt, Herr, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür? Was kriegen wir dafür? Was hat man davon? Man geniert sich ja direkt für den Petrus. Man möchte sagen, aber Petrus, so kann man doch nicht fragen. Ist ja peinlich sowas. Was wird uns dafür? Und umso erstaunter ist man festzustellen, dass der Herr Jesus da den Petrus nicht korrigiert, nicht zurechtgewiesen hat, wie er es manchmal sehr wohl tat, sondern diese Frage aufgenommen und ganz klar beantwortet hat. Wir kommen nachher noch auf diese Bibelstelle zu sprechen. Ja, wenn das aber so ist, wenn tatsächlich hier vom Lohn die Rede ist, ausgesprochenermaßen, soll das denn dann heißen, dass im Reich Gottes die Lohnmoral herrscht? Da müssen wir uns zunächst einmal im Blick auf ein Missverständnis, das weit verbreitet ist, Klarheit verschaffen. Die wichtigste Frage, die es für einen Menschen geben kann, ist doch die Frage, wie werde ich gerecht vor Gott? Man könnte auch einfach sagen, wie komme ich in den Himmel? Die wichtigste Frage. Früher stand diese Frage unter erstens im Katechismus. Was soll deine vornehmste Frage und dein stetes Bestreben sein? Antwort, meine vornehmste Sorge soll sein, dass ich den Willen Gottes tue und das ewige Leben ererbe. Das ist die wichtigste Frage. Und diese Frage wird von den allermeisten Zeitgenossen und von so gut wie allen Religionen eindeutig dahin beantwortet. Wir kommen zurecht mit Gott, wir werden gerecht vor Gott durch unsere Werke. Durch das, was wir tun. Man kann das in hohen philosophisch geprägten Worten sagen, man kann das aber auch auf die ganz einfache Form von Lieschen Müller bringen, tue Recht und scheue niemand, oder die schwäbische Ausführung, ich bin schon recht. Das ist die Version, die wir auch in allen Religionen finden, auf ganz verschiedene Weise ausgedrückt. Denken Sie an die großen Hochreligionen unserer Zeit. Denken Sie an den Islam, eine ausgeprägte Gesetzesreligion. Da wird man gerecht vor Gott, gerecht vor Allah durch das, was man tut. Denken Sie an die fünf Säulen des Islam. Das ist aber bei den anderen genauso. Denken Sie an den Hinduismus, denken Sie an den Buddhismus. Da wird man gerecht durch das, was man tut. Und weil das irdische Leben gar nicht ausreicht, dass man da viel genug Gutes tun kann, deswegen braucht es eine immer fortwährende Wiederverkörperung, ein nochmal zurückkommen in dieses irdische Leben, bis man sich endlich vielleicht hinaufgehangelt hat zu dem Stand der Vollendung. Demgegenüber kommt das Evangelium und sagt ganz klar, durch des Gesetzes Werke wird kein Fleisch gerecht. Und positiv gewandt, so halten wir nun dafür, dass der Mensch gerecht werde ohne des Gesetzes Werke, allein aus Glauben. Das ist das Zentrum des Evangeliums und das ist doch so gut wie jedem Kind Gottes klar. Aber, und jetzt kommt die andere Frage, wie ist denn das dann mit den guten Werken und den Opfern, die Kinder Gottes bringen? Wenn wir schon nicht durch die guten Werke uns den Himmel verdienen können, können wir uns dann durch solche guten Werke und durch solche Opfer und durch solchen Einsatz, den wir leisten, können wir uns dadurch vielleicht ja Anrechte erwerben auf Lohn und Belohnung bei Gott? Wenn wir das denken, sagen tun wir es ja nicht, da sind wir viel zu höflich, sondern wenn wir es denken, dann stellen wir uns dabei ganz gefährlich auf den Boden des Rechtes. Und es könnte sein, dass Gott dann darauf eingeht. Und dann gnadet uns Gott. Dann gnadet uns Gott. Der Jesus hat gesagt, wenn ihr getan habt alles, was euch befohlen war, dann sprecht, wir sind unnütze Knechte. Was? Das müsste ich mal überlegen. Wenn ihr getan habt alles, was euch befohlen war, da ist also einer, so ein ganz seltener Heiliger, nehmen wir mal an, es gäbe einen, aber man muss mal ihren den zuerst mal zeigen, aber nehmen wir mal an, es gäbe ihn theoretisch, der alles tut, was ihm befohlen ist. Alles. Ja, was denn dann? Dann sollte er sagen, ich bin ein unnützer Knecht. Was? Wenn er alles getan hat, ja natürlich, sagt der Jesus. Denn er steht ja auf dem Boden des Rechts und dann hat er nur das allerunterste Limit erfüllt, wenn er alles getan hat, was ihm befohlen war. Denn alles andere ist Sünde, nicht wahr? Weniger ist auf jeden Fall Sünde. Wenn er alles getan hat, was ihm befohlen war, dann hat er nur gerade das unterste Minimum erfüllt. Noch kein Jota drüber. Liebe Brüder und Schwestern, lassen wir uns ja nicht auf diesen Boden des Rechtes abbringen. Sonst gnadet uns Gott. Gerade auch wenn es um die Frage von Lohn und Belohnung geht. Es gibt unter Kindern Gottes so etwas wie eine alte Kämpfermentalität. Nicht wahr? Die alten Brüder und Schwestern unter uns, die kennen doch den Begriff der alten Kämpfer. Das waren im Dritten Reich die Parteigenossen, die ganz niedere Parteinummern hatten. Die niederen Parteinummern bedeuten, dass sie zu den ersten gehörten, die zur NSDAP gestoßen sind, als es noch Opfer waren, weil es noch Saalschlachten gab und so weiter. Als es noch nicht Vorteile gebracht hat, Parteimitglied zu sein. Und je niedriger die Nummer, umso größer die Ehre. Das waren die alten Kämpfer. Es gibt unter den Kindern Gottes solche alten Kämpferallüren. Hat mir mal ein Bruder gesagt, wo Sie noch in den Windeln lagen, da war ich schon 20 Jahre bei der Gemeinde. Oh, gewaltig. Merken Sie das? Was sind das für merkwürdige Allüren, die wir uns da zulegen? Alte Kämpfermethoden. Es gibt viel gesetzliches Denken unter Gläubigen. Herr Jesus hat gesagt von dem älteren Sohn im Gleichnis, als der Jüngere heimgekommen war und der Vater hat ein Kalb für ihn geschlachtet und hat festgemacht, dann wollte er nicht reinkommen. Und dann ging der Vater zu ihm raus und sagt, willst du nicht kommen? Dieser dein Bruder, der war ein Verlorener und ist jetzt wieder gefunden worden und jetzt machen wir ein Fest für ihn. Und dann sagt er, ich war die ganzen Jahre bei dir. Ich habe bei dir gearbeitet, jeden Tag. Und mir hast du noch nie einen Bock gegeben, damit ich mit meinen Freunden fröhlich wäre, damit ich mir mal eine Fete leiste. Und jetzt kommt der, der sein Hab und Gut, dein Hab und Gut verprasst hat mit Huren, und jetzt machst du für ihn ein Fest.
sagt der Vater, du Sohn, was willst du im Brot?
Junge, alles, was ich habe, ist dein. Hast du noch nicht begriffen? Und jetzt willst du eine Burg haben.
Was ist das oft in unserem Leben für ein gesetzliches Denken, so eine triste, elende Geschichte. Denke ich, das ist eine ganz nötige Voraussetzung jetzt, wenn, dass wir das begreifen, damit wir nachher dann auch von Lohn und Belohnung sprechen können. Es gibt viel Knechtsdenken unseren Vorderen. Aber nun, so gewiss es also, ich denke, das ist uns klar geworden, keinen Anspruch auf irgendeinen Lohn geben kann. Mein Lohn ist, dass ich darf, hat Löhe im Diakonissenspruch geschrieben, nicht wahr? So gewiss es kein Anrecht auf Lohn und Belohnung geben kann, so klar und vielfältig ist doch das Zeugnis der Heiligen Schrift über Lohn und Belohnung. Nicht wir haben Anspruch darauf, aber Gott sagt, wenn ich es mir vorgenommen habe, Liebe und Opfer und Glauben und Hingabe und Selbstüberwindung königlich zu belohnen, dann ist das meine Sache. Und davon reden wir. Zunächst ein paar Zeugnisse aus der Heiligen Schrift, zunächst aus dem Alten Testament, die ganz frisch und klar und deutlich von Lohn und Belohnung sprechen. Etwa im Abrahamsegen im ersten, im Kapitel 12, 1. Mose 12, 1, ich will dich segnen und du wirst ein Segen sein. Ich will dich segnen, die dich segnen und verfluchen, die dich verfluchen. Da verheißt Gott also denen, die den Abraham und seine Nachkommen segnen, ihnen Gutes tun, ihnen Wohlwollen, sich für sie einsetzen, wiederum Segen. Er bindet also Lohn und Belohnung an das Verhalten von Menschen. Ich will segnen, die dich segnen. Und dann später, in dem großen Abraham-Segen, 1. Mose 22, nach der Opferung des Isaak, ich habe bei mir selbst geschworen, spricht der Herr, weil du das getan hast. Merken Sie, nicht weil du so tief gedacht hast über mich, sondern weil du das getan hast, dass deinen eigenen Sohn nicht verschont und warst bereit, ihn hinzugeben. Darum werde ich dich segnen und mir dann kommt der ganze Abraham-Segen, der heute nach 4000 Jahren noch läuft. Da bindet Gott seinen Lohn an ein ganz bestimmtes Verhalten von Menschen. Oder denken Sie an Salomo, bitte, was ich dir geben soll, sagt Gott zu ihm. Und Salomo sagt, gib mir Weisheit, dein großes Volk zu regieren. Und dann sagt Gott, weil du das getan hast, weil du so gebeten hast und hast nicht um Reichtum gebeten und langes Leben und Sieg über die Feinde, sondern um Weisheit, mein Volk zu regieren. Darum habe ich dich nicht nur erhört und dir Weisheit gegeben, mehr als allen Zeitgenossen, sondern das andere, was du gar nicht gebeten hast, das kriegst du obendrein noch, weil du das getan hast, weil du so gebeten hast. Oder Daniel 12, die bekannte Stelle, die Lehrer werden leuchten wie des Himmels Glanz und die, die viele zur Gerechtigkeit weisen, wie die Sterne immer und ewig. Da verheißt der Herr solchen, die andere zum Leben weisen, dass sie leuchten werden wie die Sterne immer und ewig. Da wird also ganz bestimmtes Verhalten auf eine ganz bestimmte Weise von Gott beantwortet. So hört das Alte Testament mit dieser Frage auf. Malachi 3 steht, ihr sprecht, es ist umsonst, dass man Gott dient. Und dann sagt Gott, an dem Tag, den ich machen werde, wird offenbar werden, dass es nicht umsonst ist, dass für ein Unterschied es sei zwischen dem Gottlosen und dem Frommen, zwischen dem, der Gott dient und dem, der ihm nicht dient. Euch, die ihr meinen Namen fürchtet, soll aufgehen, die Sonne der Gerechtigkeit und Heil unter ihren Flügeln, und ihr werdet aus und eingehen und hüpfen wie die Mastkälber, euch unbändig freuen. Und im Neuen Testament erfährt die Heilige Schrift genauso weiter. Denken wir an die Jesusworte. Schon in der Bergpredigt, Matthäus 5, 12, spricht der Herr Jesus von der Verfolgungssituation der Jünger und dann sagt er, wenn euch das widerfährt, dann seid fröhlich. Es wird euch im Himmel wohl belohnt werden. Da steht ganz schlichtweg das Wort belohnen. Oder in Matthäus 10 in der Aussendungsrede, wer einen Propheten aufnimmt, wird eines Propheten Lohn empfangen, wer einen Gerechten aufnimmt, wird eines Gerechten Lohn empfangen, und wer auch nur einen tränkt mit einem Becher Wasser in meinem Namen, wahrlich, es wird ihm nicht unbelohnt bleiben. Oder dann später in Matthäus 19, gerade die Stelle, die wir vorhin angeführt haben bei Petrus, wir haben alles verlassen und sind dir nachgefolgt, was wird uns dafür? Dann sagt der Herr Jesus, ihr werdet sitzen auf 12 Thronen und richten die 12 Stämme Israels. Wer verlässt Vater oder Mutter oder Weib oder Kinder oder Äcker meines Namens willen, der wird es hundertfältig nehmen. Ganz klare Aussagen über Lohn und Belohnung. Und das geht dann weiter in der Tradition der Apostel bis hinaus in die Offenbarung. Wird jemandes Werk bleiben, sagt Paulus, dann wird er Lohn empfangen. 1. Korinther 3. Der da pflanzt und der da begießt, ist einer wie der andere. Jeder aber wird seinen Lohn empfangen nach seiner Arbeit. Oder dann 2. Johannes 8, also im 2. Johannesbrief, seht euch vor, dass wir nicht verlieren, was wir erarbeitet haben, sondern vollen Lohn empfangen. Oder denken Sie an Hebräer 10, 35. Werft euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. In Kolosser 3, Vers 24. Wisst, dass ihr empfangen werdet die Vergeltung des Erbes, denn ihr dienet dem Herrn, dem Christus. Oder dann eben unser Wort, das wir über diese Ausführungen gestellt haben in Philipper 3, ich jage zielwärts zum Kampfpreis, zum Kleinod der himmlischen Berufung. Hier herein gehören auch die Aussagen des Neuen Testaments über die verschiedenen Kronen oder besser gesagt Kränze, die ganz bestimmten Verhaltensweisen zugeordnet sind. Der unvergängliche Kranz im Zusammenhang mit dem Wettlauf, der Kranz der Gerechtigkeit, der Kranz der Ehre für die, die die Herde Christi entsprechend geweidet haben. Der Kranz des Lebens für die, die treu sind bis in den Tod. Der Kranz des Ruhmes für solche, die Menschen den Weg zu Jesus gezeigt haben. Noch auf dem letzten Blatt der Bibel in Offenbarung 22 sagt der Herr, siehe, ich komme rasch und mein Lohn mit mir. Wir haben also ein vielstimmiges und einstimmiges Zeugnis in der Heiligen Schrift in der Frage von Lohn und Belohnung. Gehen wir einen Schritt weiter. Was ist die Begründung dafür? Worin ist Lohn und Belohnung auf Gottes Seite begründet? Erstens einmal in der Gerechtigkeit Gottes. Gott ist zwar, wie es im Psalm heißt, im Himmel, er kann schaffen, was er will, und er muss sich von keinem Geschöpf fragen lassen, was machst du da? Aber er tut um seiner Gerechtigkeit willen das, was seiner Gerechtigkeit entspricht. Der Abraham kann Gott, man höre und staune, auf seine Gerechtigkeit hin ansprechen, als es da um den Untergang von Sodom und Gomorra geht. Da sagt der Abraham doch allen Ernstes, Herr, wenn 50, 40, 30, 20, wenn 10 Gerechte sind in Sodom und Sodom geht unter um seiner Sünde willen, dann kannst du doch nicht die 10 Gerechten genauso behandeln wie die anderen Gottlosen. Du wirst so als der Richter dieser Welt nicht richten. Und Gott sagt nicht, halt du deinen Mund, das geht dich gar nichts an. Sondern er sagt, Abraham, jawohl, wenn 10 Gerechte in Sodom sind, geht die Stadt nicht unter, um der 10 willen. Da legt Abraham, und das freut Gott ganz offensichtlich, da legt Abraham Gott auf seine Gerechtigkeit hin fest. Gerechtigkeit und Gericht ist deines Thrones Festung. Du bleibst rein, wenn du richtest. Lauter Worte der Heiligen Schrift. Oder im Neuen Testament, Hebräer 6, Vers 10, Gott ist nicht ungerecht, dass er euer Werk vergäße und die Liebe, die ihr bewiesen habt, als ihr den Heiligen dientet und ihnen noch dient. Also Gott wäre gewissermaßen ungerecht, wenn er das vergäße, aber er ist nicht ungerecht und er vergisst es nicht. Also noch einmal, niemals ist vom Menschen her ein Anspruch zu erheben Gott gegenüber. Wer das will, der erlebt Wenn Gott anfängt aufzurechnen, dass wir ihm auf 1000 nicht eins antworten können, sondern vielmehr geht es hier um einen Erweis der überragenden Gerechtigkeit Gottes. Und zweitens, es geht bei Lohn und Belohnung um den Erweis der Liebe Gottes. Die Schrift sagt uns, dass das innerste Wesen Gottes Liebe ist und dass alles, was er tut, in irgendeiner Weise mit diesem innersten Wesen zusammenhängt. Und wenn er von Lohn und Belohnung redet, dann hängt das ganz offensichtlich auch mit diesem seinem ureigensten Wesen zusammen. So wie er uns, sagt Paulus, aus Liebe verordnet hat zur Sohnschaft für sich selbst, so wie er seine Vaterliebe kundwerden ließ, indem er uns zu seinen Kindern gemacht hat, 1. Johannes 3, so lässt er uns auch durch Paulus mitteilen, dass es ein Zeichen seiner Vatergüte ist, dass in den kommenden Zeitaltern er an uns erweisen will, den überschwänglichen Reichtum seiner Güte in Christus Jesus. Liebe will sich mitteilen und darum will Gott uns teilhaben lassen an seiner Herrlichkeit, an seinen Zielen, an seiner Welt, an dem, was er bereitet hat, an den ganzen Entfaltungen seines Lebens. Wenn uns das aufgeht, dann können wir je und je nur noch sagen, ich bete an die Macht der Liebe. So, ich denke, nun ist uns klar geworden, wenn wir formuliert haben, das Ziel unseres Weges, lohnt es sich, dass wir berechtigt sind, diese Frage nach Lohn und Belohnung zu stellen. Aber wenn jetzt vom Ziel des Weges die Rede ist, dann müssen wir doch uns jetzt fragen, und was ist das Ziel unseres Weges? Wozu hat Gott uns in seiner Liebe berufen? Ich denke, wir haben uns manches Mal schon klar gemacht, wie stark wir in unserem Denken, in unserem Glauben, auch in unserer Hoffnung oft individualistisch ausgerichtet sind, das heißt auf uns selbst bezogen und fixiert. Man sagt ja, das läge uns Deutschen ganz besonders nahe. Wenn irgendwo auf einem Bahnhof ein leerer Zug einfährt und warten 40 Leute auf dem Bahnsteig, um da einzusteigen, und der Zug fährt nachher ab, dann sitzen 40 Leute in 40 Abteilen, jeder in einem Einzelnen. Ich in meiner Ecke, du in deiner hier. Und die Ausländer sagen, typisch deutsch, nicht wahr? Hier geht es aber um die Frage, wie oft wir das übertragen, auch auf die Ebene des Glaubens. Und da sieht es ja dann nochmal anders aus. Und da müssen wir uns klar machen, jede Sache hat mindestens zwei Seiten. Es gibt eine ganz berechtigte Ich-Seite unseres Glaubens. Da, wo es um Buße und Glauben und Wiedergeburt und Bekehrung geht, da ist eine ganz berechtigte Ich-Beziehung da. Das erfährt nämlich jeder ganz persönlich, so wie sich jeder für sich ganz persönlich zu entscheiden hat, sagen muss, wie es halten will mit Jesus, dem Heiland. So ist auch seine Gewissheit, die er empfängt, eine ganz persönliche Sache. Und deswegen sind die Lieder in unseren Gesangbüchern, die diese Tatsache besingen, lauter Ich-Lieder. Mit Recht lauter Ich-Lieder. Ich habe nun den Grund gefunden, der meinen Anker ewig hält. Ich blicke voll Beugung und Staunen hinein in das Meer seiner Gnade. Nun weiß ich's und weiß es und werde es behalten. So wahr Gottes Hände das Reich doch verwalten. So wahr hab ich Sünder Vergebung erlangen. Ich weiß, an wen ich glaube und so weiter. Lauter Ich-Lieder, mit Recht. Aber das ist nur die eine Seite. Und wenn's gesund weitergeht, dann wird uns sehr bald hinterher klar, nicht nur ich werde selig. Nicht nur ich habe das Heil. Der Herr Jesus ist nicht nur mein Heiland, sondern dann wird uns deutlich, wir sind hineinberufen in die Gemeinschaft seines Reiches, seines Volkes, seiner Gemeinde. Oder paulinisch gesagt, seines Leibes. Wir sind hinzugetauft durch den einen Geist zu dem einen Leib. Darum steht unter den Lebenswurzeln der Gemeinde in der bekannten Standardstelle Apostelgeschichte 2,42, unter zweitens bereits das Zeugnis von der Gemeinschaft, die hielten fest an der Gemeinschaft. Und Zinzendorf hat gesagt, ich statuiere kein Christentum ohne Gemeinschaft. Und das gilt auch jetzt im Blick auf das Ziel unseres Weges, im Blick auf unsere Hoffnung und die Hoffnungsgüter. Es gibt eine Hoffnung auf unsere persönliche Heilsvollendung und es gibt eine Hoffnung auf die Heilsvollendung der ganzen Gemeinde Jesu Christi. Und beides gehört zusammen. Es gibt keine Heilsvollendung der Gemeinde ohne die Vollendung des Einzelnen natürlich, aber auch umgekehrt. Die Vollendung der Gemeinde war das Ziel des Apostels Paulus und seines ganzen Gemeindedienstes. Er hat es vielleicht darin leichter gehabt als wir, indem er als Jude vom Alten Testament herkam. Und der Jude denkt immer vom Volk her, vom Volke Gottes her. Auf dass er sich, der Herr, die Gemeinde darstellte als eine Gemeinde, die herrlich sei, die nicht habe einen Flecken oder Runzel oder so etwas. Dafür hat Paulus seine ganze Kraft drangerückt. Wir müssen das erst lernen. Auch vom Vater unser wieder lernen. Da heißt es ja unser Vater im Himmel, nicht nur mein Vater. Und dann geht es nachher so weiter. Uns, unser, mein. Das ist hier überlegt und überlagert von dem anderen. Dieses persönliche Heilsbewusstsein ist hier im Vater unser hineingenommen in das große Wir, unser, uns. Paulus hat am Schluss seines Lebens, in seinem letzten Brief, den er geschrieben hat, vor seinem Märtyrertod, im 2. Timotheusbrief, ja wunderschön in eins gebracht, indem er sagt, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, ich, hinfort ist mir beigelegt die Krone der Gerechtigkeit. Aber dann fährt er gleich vor, aber nicht mir allein, sondern allen, die seine Erscheinung lieb haben, beides zusammen. Was ist nun das Heilsziel der Gemeinde Jesu? Das Ziel unseres Weges, haben wir gesagt, lohnt es sich. Was ist das Ziel der Heilsvollendung der Gemeinde? Wozu ist sie berufen? Wir könnten das summarisch sagen, wir sind berufen zum Erbteil der Heiligen in Licht. Was bedeutet das, Erbteil der Heiligen im Licht? Man könnte das wieder summarisch sagen. Das bedeutet Einheit mit Christus. Und daraus ergeben sich dann alle Konsequenzen. Wir haben hier ja schon diese Einheit in Christus. Er ist in uns, wir sind in ihm und unser Leben ist verborgen mit Christus in Gott. Aber eben verborgen. Wir sehen das alles nicht. Wir haben es nur im Glauben. Und jetzt soll es offenbar werden. Und dazu gibt es ganz bestimmte Zeugnisse der Heiligen Schrift, die zum Heilsziel der Gemeinde gehören. Wozu hat der Herr seine Gemeinde berufen? Wenn er sie zur Einheit mit seinem Sohn, zur sichtbaren Einheit mit seinem Sohn führen will. Und jetzt kommen da die großen Stücke der christlichen Hoffnung, die ich jetzt hier in unserem Kreis sicherlich nur andeuten muss. Die sind uns ja weithin klar. Erstens einmal das Zeugnis von der Entrückung, 1. Thessalonicher 4. Die leben und übrig bleiben auf die Wiederkunft des Herrn, die betrifft die Entrückung. Oder 1. Korinther 15, wir werden nicht alle entschlafen. Nicht alle. Also hier betrifft dieses Geschenk der Entrückung einen ganz bestimmten Teil der Gemeinde Jesu. Und zwar die letzte noch lebende Generation von Gläubigen, wenn der Herr wiederkommt. Sie empfangen durch das Geschehen der Entrückung und die Verwandlung ihrer Leiblichkeit in die neue, ewige Leiblichkeit, das neue Wesen. Ohne neuen Leib ist die Erlösung unvollständig. Ohne neuen Leib ist die Existenz im Licht unmöglich. Fleisch und Blut können das Reich Gottes nicht ererben. Die letzte noch lebende Generation von Gläubigen fällt da auch drunter. Sie kann so, wie sie ist, mit Fleisch und Blut nicht das Reich Gottes, nicht die Herrlichkeit in Besitz nehmen. Deswegen in der Entrückung die Hinwegnahme und die Verwandlung. Die anderen, die davon nicht betroffen sind, die vorher durch das Tor des Sterbens zum Herrn gegangen sind, erfahren die neue Leiblichkeit im Geschehen der Auferstehung. Die Bibel bezeugt zwar, dass alle Menschen auferstehen werden. Die Bibel kennt keine Seelenvernichtung, wie es manche gerne hätten. Alle werden auferstehen, aber genauso deutlich sagt die Bibel, sie stehen nicht alle gleichzeitig auf in einer allgemeinen Auferstehung, sondern Paulus sagt so schön klar im Auferstehungskapitel 1. Korinther 15, ein jeder aber in seiner Ordnung. Dort verwendet er einen militärischen Ausdruck, man könnte sagen in seiner Abteilung oder in seiner Kompanie oder in seinem Regiment, also da, wo einer wesensmäßig hinzugehört. Erbteil der Heiligen im Licht bezieht sich dann in der Auferstehung auf die Tatsache, dass Glaubende einer Sonder- oder einer Vorweg- oder einer Aus-Auferstehung teilhaftig werden, während, wie es in Offenbarung 20 heißt, die anderen Toten wurden nicht wieder lebendig, bis dass die 1000 Jahre des Millenniums vorbei sind. Und dann sah ich alle Toten, klein und groß, stehen vor Gott. Hier haben wir also als Erbteil der Heiligen im Licht das Herausgenommensein der Glaubenden in einer Vorwegauferstehung und kommen so zur sichtbaren Gemeinschaft mit dem Herrn in einem neuen Leib. Drittens gehört dazu die Verkündigung des Apostels Paulus, wir werden von da an bei dem Herrn sein, alle Zeit. Bei dem Herrn sein meint nicht einfach im Himmel sein. Das ist auch so eine Vorstellung. Wir werden bei dem Herrn sein und dann sehen die Gläubigen gleich den Himmel vor sich. Aber der Herr ist ja von da an nicht immer im Himmel. Er hat ja auch noch ganze Menge zu tun im Weltall. Er hat noch viel zu tun auf dieser Erde. Das tausendjährige Reich läuft hier unten und so weiter dann. Und da kommt er je und je. Und deswegen sind die Gläubigen, wenn sie beim Herrn sind, nicht immer im Himmel, weil er nicht immer im Himmel ist, sondern sie sind bei ihm. Das Bild von Haupt und dem Leib macht das ja ohne weiteres deutlich. Wo der Kopf ist, ist von da an auch der Körper. Das bedeutet dann, das ist ein weiteres Stück, dass Glaubende auch mit ihrem Herrn kommen dürfen. Deswegen gibt es vorher eine Entrückung, weil sie zuvor bei ihrem Herrn sein müssen, damit sich 2. Thessalonicher 1 erfüllen kann, wenn er kommen wird mit allen denen, die geglaubt haben, und er bewundert wird in allen denen. Im Augenblick kann er ja noch nicht viel Staat machen mit uns. Da kann er nicht viel Bewunderung erwarten von der Welt. Äußerlich, körperlich gesehen, sind wir wie die anderen auch, und innerlich ist ja auch noch vieles, wie es nicht sein sollte. Und deswegen vollendet er seine Gemeinde und dann kann er mit ihnen kommen. Und dann werden wir Gegenstand der Bewunderung und damit Anlass zum Lobpreis für den Herrn sein. Vorher sind wir ein Fähigopfer aller Leute, sagt Paulus. Dann aber ihm gleichgestaltet. Dann ist er nicht mehr blamiert mit uns. Dann muss er sich unser nicht mehr schämen. Und weiter gehört zum Erbteil der Heiligen im Licht, dass wir die Aufgaben und Tätigkeiten, die der erhöhte Herr dann wahrnimmt, etwa Herrschaftsaufgaben und priesterliche Funktionen, mit ihm teilen dürfen. Da müssten wir jetzt die entsprechenden Stellen lesen in Offenbarung 20, sie herrschten und regierten mit Christus, oder in Offenbarung 3,21 heißt es im Sendschreiben an Laodicea am Schluss, wer überwindet, dem werde ich geben, mit mir auf meinem Thron zu sitzen. Oder dann Offenbarung 19, da wird ja der gerichtliche Abschluss dieses Zeitalters geschildert, wo der Antichrist und der falsche Prophet und die Leute, die das Mahlzeichen genommen haben, an die Gerichtsorte überstellt werden. Und da sagt Johannes, dass das der Herr nicht allein macht, sondern ich sah den Himmel aufgetan. Und dann sieht er, wie der Herr da herauskommt, in herrlicher Gestalt, aber nicht er allein, sondern und das ganze Heer des Himmels in weißen Kleidern mit ihm. Die sind also dann nicht nur Zuschauer und Statisten, sondern sind offenbar mitbeteiligt an dem allem. Wir haben ja auch das bekannte Wort, das wir öfter zitieren aus 1. Korinther 6, wisst ihr nicht, dass die Heiligen die Welt richten werden, dass die Heiligen Engel richten werden. Das weist ja schon dann wieder auf Offenbarung 20 hin, dort wo dann vom Weltgericht die Rede ist. Einer Funktion, die die Gläubigen zusammen mit ihrem Herrn wahrnehmen. Aber eben dann auch das andere, dass sie priesterliche Tätigkeiten haben. Sie werden mit ihm Priester Gottes sein. Sie werden seine priesterlichen Funktionen mit ihm teilen. Und schließlich, wenn wir ganz weit hinausschauen, denken wir an Offenbarung 21,5, der auf dem Thron sitzt, spricht, siehe, ich mache alles neu. Und er tut's nicht allein, sondern alle Gottesverheißungen sind Ja in Christus und sind Amen in Christus. Gott zu Lobe aber werden sie ausgeführt durch uns. Oder jenes Wort aus 1. Timotheus 6 von Gott, der alle Dinge lebendig macht, der alle Dinge am Leben erhält, oder wie sie manche Brüder gern übersetzen, der alles, das ganze All ins Leben hineinführt, ins Leben zeugt. Er tut's durch seinen Sohn und er tut's wiederum durch die Söhne, durch seine Leute. Soweit ist uns ja das Zeugnis von den Heilszielen der Gemeinde Jesu nicht fremd. Aber vielleicht sind manche jetzt unter uns überrascht über das, was ich jetzt noch kurz sagen muss. Vor allem dann überrascht, wenn wir gewohnt waren, das Ziel der Vollendung immer nur auf das persönliche Vollendungsziel zu beziehen, dass ich in den Himmel komme, dass ich selig werde. Das ist in der Tat für alle Gläubigen gleich. Aber darüber hinaus gibt es bei der persönlichen Heilsvollendung und den Heilszielen der Gläubigen nach dem Zeugnis der Schrift große Unterschiede. Denken wir noch einmal an den Begriff vom Kleinod oder vom Kampfpreis dort in Philipper 3. Alle in der Kampfbahn des Glaubens, alle Gläubigen haben mal den Anstoß zu einer ewigen Bewegung bekommen, aber nicht alle erlangen das Kleinod. Lauft nun also, dass ihr es ergreift. Hier wird also ganz deutlich gesagt, es gibt zwar keine Unterschiede in der Seligkeit, aber es gibt Unterschiede im Kampfpreis. Wir sehen diese wichtige Wahrheit an vielen Stellen des Neuen Testaments. Wir haben vorhin die verschiedenen Kränze oder Kronen genannt. Wenn jemand auch kämpft, wird er doch nicht gekrönt. Er kämpfe denn entsprechend. Hier kommen wir auf den Unterschied zwischen Gnade und Bewährung. Die Seligkeit hat's mit Gnade zu tun. Wir werden selig allein aus Gnaden. Deswegen gibt's Heilsgewissheit. Aber gekrönt werden wir aufgrund von Bewährung. Das ist was anderes. Wir haben diesen Unterschied auch deutlich etwa im Auferstehungskapitel 1. Korinther 15. Da macht Paulus deutlich den Korinthern am Bild von verschiedenen Himmelskörpern. Er sagt, eine Herrlichkeit hat die Sonne, eine andere Klarheit und einen anderen Strahlen. Ganz hat der Mond, wieder anders ist es bei den Sternen. Auch die sind unterschiedlich an Größe und Leuchtkraft und Ausdruck. Und dann kommt der entscheidende Satz. So auch bei der Auferstehung der Toten. Ein so unverfänglicher Zeuge wie Martin Luther hat an dieser Stelle geschrieben, einer wird höhere Klarheit haben als der andere. Als einer, der mehr getan hat und gelitten hat in seinem Dienst. Das hat Luther also ganz klar hier gesehen bei Paulus ausgesprochen. Der eine wird größere Klarheit, größere Herrlichkeit haben als der andere. Je nachdem, wie sein Leben gelaufen ist. Wir haben auch die unterschiedlichen Darstellungen der Ziele der Glaubenden, etwa im Gleichnis Jesu von den 10 Knechten. Da kriegt jeder ein Pfund ausgeteilt. Es gibt auch ein paralleles Gleichnis. Da kriegen die Knechte verschiedene Zuteilungen. In diesem Gleichnis kriegen sie alle das Gleiche. Jeder ein Pfund, jeder ein Talent. Und bei der großen Abrechnung tritt dann ein Knecht herzu, der sagt, Herr, du hast mir ein Pfund gegeben und dein Pfund hat 10 andere erworben. Und der Herr sagt, du treuer Knecht, du sollst über 10 Städte Vollmacht haben. Und dann kommt ein anderer, der sagt, Herr, du hast mir ein Pfund gegeben, siehe, dein Pfund hat 5 andere Pfund erworben. Und der Herr sagt zu ihm auch, du treuer Knecht, du bist über wenigem treu gewesen, du sollst Macht haben über 5 Städte. Und dann kommt auch einer, der hat überhaupt nichts erworben. Der kriegt keine Macht, nicht über 10 Städte und nicht über 5 Städte, sondern über gar keine Stadt. Es gibt also ganz offensichtlich entscheidende Unterschiede. Was auch die Dienstausrüstung in der jenseitigen Welt betrifft. Wir sollten hier vorsichtig sein und nicht spekulieren und über das hinausgehen, was die Schrift sagt. Aber was sie sagt, dürfen wir auch sagen. Paulus sagt in 2. Korinther 5, nun befleißigen wir uns, ob wir schon daheim sind oder noch wandern, dass wir ihm wohlgefallen. Das heißt also, auch die, die schon daheim sind beim Herrn, die befleißigen sich, obwohl sie den neuen Leib noch nicht haben, sondern auf ihn noch warten. Aber in dem seligen Zustand, in dem sie da sind, befleißigen sie sich, ihrem Herrn wohlzugefallen, in seliger Freude. Dienen sie ihm hier schon, was immer sie auch da tun mögen. Was wird's erst sein nach der ganzen Vollendung, bis ins Leibliche hinein und der Zusammenführung der gesamten Gemeinde? Da kommen die Unterschiede zutage. Der eine kriegt Vollmacht über 10 Städte und der andere Vollmacht über... Bitte, gehen Sie jetzt nicht heim und sagen Sie, der Herr Schäfer hat gesagt, ich werde mal drüben Landrat oder Bürgermeister. Das ist ja ein Bild. Nur wollen wir uns vor Augen halten, die Bilder sind immer schwächer als die Wirklichkeit und die Wirklichkeit überstrahlt die Bilder um ein Vielfaches. Was mag da dahinter stehen an ewigen Wirklichkeiten? Du sollst Macht haben über 5 Städte. Du sollst Macht haben über 10 Städte. Unterschiede. Unterschiede, die der Tag Jesu klar macht. Die einen haben, sagt Johannes, Freimütigkeit am Tag der Beurteilung. Und die anderen stehen beschämt da. Beides sind Gläubige. Von den anderen ist da gar nicht die Rede. Freudigkeit am Tag der Beurteilung und die anderen beschämt. Petrus kann sagen, die einen haben einen reichlichen Eingang in das Reich unseres Herrn und Heilands Jesu Christi. Wenn es einen reichlichen gibt, gibt es offenbar auch einen ärmlichen Eingang, nicht wahr? Oder Paulus kann sagen, das bekannte Wort 1. Korinther 3, die einen haben gebaut Gold, Silber, edle Steine und die anderen Holz, Heu und Stoppeln. Der Tag wird's klar machen. Selig werden sie beide. Aber der Kampfpreis ist ein sehr unterschiedlicher. Warum, liebe Brüder und Schwestern, warum spricht Gott mit uns über diese Dinge? Er spricht mit uns darüber, erstens, weil er uns als seine Söhne ernst nimmt. Er hat uns verordnet zur Sohnschaft für sich selbst. Ich denke, ich brauche in unserem Kreis nicht zu erklären, dass mit Söhnen in der Heiligen Schrift Männer und Frauen gemeint sind. Glaubende, Wiedergeborene werden in der Bibel Söhne genannt. Er nimmt das ernst, wenn er sagt, ihr seid meine Söhne. Und darum, weil wir seine Söhne sind, nimmt er uns darin ernst, dass er mit uns seine Familiengeheimnisse bespricht. Und dazu gehört, sind wir denn Kinder, sind wir Söhne, dann sind wir auch Erben. Darum ist die Rede vom Erbteil der Heiligen im Licht. Er möchte mit seinen Kindern darüber sprechen. Wir können von den Dingen überhaupt nichts wissen. Von Natur aus gilt, kein Auge hat's gesehen, kein Ohr hat's gehört, in keines Menschenherz ist gekommen, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Aus, basta. Aber, sagt Paulus, uns hat es Gott geoffenbart durch seinen Geist. Er will mit seinen Söhnen darüber sprechen, was er bereitet hat, denen, die ihn lieben. Er nimmt uns also darin ernst. So ähnlich sagt auch der Herr Jesus in den Abschiedsreden, ihr seid meine Freunde, ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Aber ich habe nicht gesagt, ihr seid meine Knechte, sondern ich habe euch meine Freunde genannt. Denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch kundgetan. Und der andere Grund, die andere Absicht des Vaters, warum er darüber mit seinen Kindern spricht, ist der Zusammenhang zwischen Hoffnung und Heiligung, der uns immer wieder in den Schriften des Paulus und des Johannes, auch des Petrus, entgegentritt. Wenn man als Motiv, als Motivation, als Antrieb zur Heiligung nicht das biblische Element der Hoffnung hat, dann muss man zusehen, wo man den Antrieb für die Heiligung dann hernimmt. Dann rutscht man entweder auf die gesetzliche Schiene, du musst, du sollst. Verflucht ist jeder Mann, der nicht hält alle Worte dieses Bundes. Das gibt eine Karikatur von Heiligung. Gibt gar nicht wenige Gläubige, die auf dieser Schiene fahren. Oder aber das Gegenteil, indem man sagt, ja nun, der Herr hat sich ja für uns schon geheiligt und in ihm sind wir geheiligt, sind schon vollendet in Christus, ist ja alles gelaufen. Da verwechselt man den gottgeschenkten Stand der Heiligkeit, in dem wir stehen dürfen, mit dem tatsächlich vorhandenen Zustand unserer Heiligung. Das sind zwei Paar Stiefel. Die gottgewollte Motivation zur Heiligung aber ist die Hoffnung, wie es Johannes klassisch dargetan hat am Anfang von 1. Johannes 3. Wenn wir ihn sehen werden, wie er ist, dann werden wir ihm gleich sein. Und wer solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich. Die Eltern unter uns, die den Vorzug hatten, dass sie unsere Brüder, etwa Adolf Heller oder Karl Geier, noch persönlich gekannt haben, die wissen, wie gerade Karl Geier auf diese Tatsache immer wieder hingewiesen hat, den Zusammenhang zwischen Hoffnung und Heiligung. Und er hat dabei gern jenes nette Beispiel gebraucht, wie da eine Hochzeit stattfindet irgendwo und ein kleiner Bub soll da als besonderer, heute würden wir sagen Gag, nicht wahr, der Braut ein Veilchensträußchen überreichen. Und da hat man den kleinen Kerl schön ausstaffiert, nicht wahr, und jetzt steht er da und hat den Veilchenstrauß in der Hand und jetzt schieben ihn die Eltern vor und... Aber der steht vor der Braut da stocksteif und seine Hand umkrampft das Veilchensträußchen und er gibt's nicht ums Leben her. Und die Eltern können sich den Mund franzig reden, er gibt's nicht her. Man sieht schon, es gibt gleich eine Szene. Jetzt wird er in Tränen ausbrechen und so weiter. Und da rettet die Braut die Situation, indem sie von einer Schale, die da steht, eine große, wunderschöne Traube wegnimmt. Und dann nimmt sie die Traube in die Hand und sagt, da. Und da geht ein Leuchten über das Gesicht des kleinen Buben. Und schnell macht er, dass er sein Veilchensträußchen abliefern kann und kriegt die wunderschöne Traube in die Hand. Und dann hat Karl Geier gesagt, an der größeren Herrlichkeit stirbt die kleinere Lust. Das ist Gottes Weg. Wer die Motivation der Heiligung nicht empfängt durch die Hoffnung, muss gucken, auf welchem Irrweg er landet. Wer solche Hoffnung hat zu ihm, der reinigt sich. Darum spricht Gott mit uns über diese Fragen. Nicht damit wir einen Wasserkopf von Erkenntnis kriegen, sondern damit in unserem Leben sich etwas tut in puncto Heiligung. Weiter sagt Paulus, er spricht mit uns auch darüber, um uns zu trösten. Am Schluss des Abschnittes 1. Thessalonicher 4 über die Entrückung heißt es, so tröstet euch nun mit diesen Worten untereinander. Das betrifft natürlich vor allem die Trostbedürftigkeit im Blick auf unsere Heimgegangenen. Aber auch im Blick auf unsere eigene Zukunft, unseren eigenen Heimgang. Und auch im Blick auf all die anderen Trostbedürftigkeiten unseres Lebens. Wir gehen immer noch nach Psalm 84 durch das Baaka-Tal, nicht wahr, durch das Tränental. Heute ein und morgen der andere, es trifft alle irgendwie. Nicht alle gleich viel und gleich oft, aber es kommen alle dran. Und dann brauchen wir Trost. Wir tragen doch alle mehr oder weniger Päckchen, manchmal auch ganz schöne Pakete. Und dann brauchen wir Trost. Und das gibt uns der Vater, indem er uns hineinschauen lässt in das, was er uns bereitet hat. Und damit hängt auch zusammen, viertens, dass er Überwinderkraft dadurch gibt. In Hebräer 11 ist von den Märtyrern die Rede. Und da heißt es, sie haben keine Erleichterung, keine Erlösung angenommen. Das heißt, sie haben also nicht den ihnen angebotenen Weg der Befreiung vom Leiden und das Umgehen des Märtyrertods angenommen, sondern sind lieber den schweren Weg gegangen. Warum? Auf dass sie die bessere Auferstehung erlangten. Sie wollten nicht beim allgemeinen Haufen dabei sein, am Ende des Tausendjahrreiches irgendwann mal auferstehen, sondern sie wollten die bessere Auferstehung haben. Auch da wird sichtbar, dass Überwinderkraft da frei wird, sogar vom Herrn selber heißt es in Hebräer 12, nicht wahr? Um der vor ihm liegenden Freude willen erduldete er das Kreuz. Der Vater spricht mit uns darüber, weil er ganz bestimmte Absichten hat. Ich komme zum Schluss. Paulus hat einmal gesagt in dem bekannten Kapitel 1. Korinther 13, jetzt erkenne ich's stückweise. Wenn wir vom Ziel unseres Weges reden, vom Gegenstand unserer Hoffnung, dann gilt gerade dieses Wort des Apostels Paulus. Und wenn er schon gesagt hat, jetzt erkenne ich stückweise, der hineinschauen und hineinhören durfte in den dritten Himmel, wie viel mehr steht's dann uns an? Jetzt erkenne ich stückweise. Das heißt, wir haben hier nicht den totalen Durchblick, obwohl es Einzelne gibt, die sich so gebärden. Wir haben hier nicht den totalen Durchblick, aber wir kriegen Einblicke und wir kriegen Ausblicke. Wir kriegen Lichtblicke vom Herrn mitgeteilt. Das ist entscheidend. Und wenn Paulus sagt, ich erkenne es hier stückweise, dann heißt das nicht, dass die einzelnen Stücke dann falsch sind. Wenn man von einem Mosaik einige Stücke hat, dann heißt es nicht, die Mosaikstücke sind falsch, aber sie sind noch nicht das Ganze, es kommt noch mehr. Und damit hängt auch die andere Frage zusammen, die manchmal Gläubige stellen. Ja, gerade wenn wir vom Ziel unseres Weges reden, spricht ja die Bibel in der Regel in Bildern zu uns. Anders können wir es ja gar nicht verkraften. Heißt das denn unter Umständen, dass wenn wir hinüberkommen, wir feststellen müssen, das ist ja alles ganz anders. Alles ganz anders. Hier möchte ich darauf antworten, ja und nein. Es wird alles oder es wird vieles anders sein, als wir es uns vorgestellt haben. Was haben wir manchmal für merkwürdige Vorstellungen, die wir da entwickeln und uns einbilden? Und wenn wir dann hinüberkommen, dann werden wir manchmal von der Wirklichkeit überrascht sein, weil es anders ist, als wir es uns vorgestellt haben. Aber, liebe Brüder und Schwestern, es wird nicht anders sein, als Gottes Wort es gesagt hat. Und wir werden uns an den Kopf fassen und sagen, Mensch, was habe ich mir da wohl eingebildet? Es ist ja genau so, wie es in der Schrift steht. Nur das, was ich mir darunter vorgestellt habe, das ist überholt von der Wirklichkeit. Wie gut, dass wir das wissen dürfen. Na, Jesus hat im Gleichnis vom reichen Mann, vom armen Lazarus, manche glauben ja, es sei kein Gleichnis, sondern eine Geschichte, aber sei es das oder jenes, da hat er den Abraham und den reichen Mann miteinander zusammen reden lassen. Und da sagt der Reiche zu dem Abraham im Jenseits, Vater Abraham, sende doch einen von den Verstorbenen, vom Totenreich hinüber zu meinen Brüdern, damit die gewarnt werden, damit sie nicht an diesen Ort der Qual kommen. Die können sich nicht vorstellen, wie es da ist. Und dann sagt Abraham zu ihm, das ist nicht nötig. Die haben Mose und die Propheten, lass sie dieselben hören. Da steht alles drin, ganz genau drin, was sie wissen müssen, wie es da ist. Ganz genau so ist. Das, was die Heilige Schrift sagt, ist in der jenseitigen Welt nicht überholt. Und jetzt das Allerletzte. Man kann das alles, was wir jetzt auch vom Ziel unseres Weges gesagt haben, wissen. Und es geht doch keine Wirkung davon aus in unser Leben. Wir haben das erschütternde Beispiel dafür an dem Volk Israel, wie es durch die Wüste wandert. Die hatten dort in der Wüste ganz klare Verheißungen im Blick auf das gelobte Land. Und sie hatten außerdem sogar Unterpfänder in dem, was die Kundschafter ihnen mitgebracht hatten von dort. Und trotzdem ging davon keine Kraft aus. Die Bibel sagt, Gott sprach, sie haben mich jetzt 10-mal versucht in der Wüste. Warum das? Warum geht von dieser Hoffnung, die sie haben, warum gehen von den Verheißungen Gottes, die sie kennen, warum gehen von den Unterpfändern, die Gott ihnen gegeben hat, keine Kraft aus? Die Bibel sagt, um ihres Unglaubens willen. Um ihres Unglaubens willen. Sie machen mit ihrem Unglauben Gott zum Lügner. Es gibt auch heute die beiden Möglichkeiten, wenn keine Kraft ausgeht vom Verheißungsgut der Gemeinde Jesu. Entweder man weiß es nicht oder man glaubt es nicht. Entweder man weiß es nicht. Es ist zum Weinen, wenn man bei manchen Christen fragt, wie das Hoffnungsgut der Gemeinde Jesu, wie ihr eigenes Hoffnungsgut aussieht. Da ist außer dem lieben jüngsten Tag meistens gar nichts mehr da. Das ist etwas ganz Elendes und Jämmerliches. Sie sehen vielleicht noch, wenn es hochkommt, da haben Sie mal so ein Schlafzimmerbild da, nicht wahr, wie Sie auf Himmelswiesen spazieren gehen miteinander. Das ist dann die ganze Hoffnung der Gemeinde Jesu. Das ist die eine Möglichkeit. Man weiß es gar nicht. wozu uns Gott berufen hat. Oder aber man weiß es und man glaubt es nicht. Liebe Brüder und Schwestern, die Sie hier sitzen, Sie fallen nicht unter die erste Kategorie. Sie haben seit Jahr und Tag von den Zeugen des Evangeliums nicht nur die Grundlagen des Glaubens gehört, sondern auch die herrlichen Hochziele der Gewissheit der Kinder Gottes. Sie wissen es. Glauben wir es auch? Wenn wir in der Unreinheit leben, wenn wir in der Geschwätzigkeit leben, wenn wir dauernd einen Bogen um die Selbstverleugnung machen und als letztes Endziel unseres Lebens die Selbstverwirklichung haben, dann können wir alles Mögliche wissen von den herrlichen Hochzielen der Kinder Gottes. Aber in Wirklichkeit glauben wir es nicht, sonst würden wir anders uns verhalten. Unser tägliches Leben, liebe Brüder und Schwestern, spricht davon, wie wir zu den Hochzielen der Gemeinde Jesu stehen. Das ist das ganz Entscheidende, was wir lernen wollen. Vielleicht müssen wir in der Stille mit unserem Herrn darüber reden. Er hat uns so herrliche Dinge gegeben mit seinem Wort. Und es ist ihm ein Anliegen, mit seinen Kindern darüber zu sprechen. Lohnt es sich? Lohnt es sich? Karl Geyer hat einmal gesagt, wenn ich hinüberkomme in die andere Welt, dann weiß ich heute schon, was ich zuallererst machen werde. Weiß ich ganz genau. Ich werde nämlich als allererstes schweigen. Ich darf nichts mehr sagen. Ihr werdet euch freuen, sagt Petrus, mit unaussprechlicher und herrlicher Freude. Unaussprechlich, so groß, so gewaltig, dass es uns absolut zunächst einmal die Sprache verschlägt und bringe nichts mehr raus. Wenn wir uns hier auf dieser Welt sehr freuen, dann jubeln wir, dann jauchzen wir, vielleicht singen wir ein Lied. Aber wenn es über das hinausgeht, dann kriegen wir gar nichts mehr raus. Herr Geier sagt, das ist das Erste. Ich werde zuerst den Mund halten. Ich kriege nichts mehr raus. Wenn ich erfahren werde, was Gott bereitet hat, denen, die ihn lieben. Das Ziel unseres Weges, lohnt es sich? Wer das im Geist gesehen, bleibt nicht am Wege stehen. Lässt gern das Kinderspiel. Eilet zum Ziel.